Jesus, hab Dank für deine Gegenwart hier. Hab Dank für das, was du getan hast und das, was wir heute ganz besonders feiern dürfen. Und wir bitten dich, dass du die Zeit der Predigt jetzt segnest und dass du zu uns redest. Das, was das Wichtigste ist. Amen. Ihr Lieben, heute habe ich mir gedacht, reden wir mal über Osterfreude. Habt ihr Lust drauf? Hoffentlich, ich habe mich schon darauf vorbereitet. Also. Wir freuen uns. Zu Recht. Heute ist ein fröhlicher Feiertag. Das Leben hat über den Tod gesiegt. Und nicht nur ein bisschen Leben, so was Schönes, sondern das Leben, das ewige Leben, hat über den Tod gesiegt. Halleluja. Jesus hat alle unsere Sünden auf sich genommen und wir sind gerecht gemacht durch ihn. Halleluja. Herrlich, oder? Das ist schön. Und da kann man sich auch freuen. Jetzt könnte natürlich ein kritischer Beobachter von außen sagen, naja, ihr Flitzpiepen seid heute alle fröhlich und freut euch, aber wie sieht das denn im Alltag aus? Freut ihr euch da immer noch? Aber vielleicht sitzt sogar jemand unter uns, der sagt, das ist ja schön, ich freue mich für euch, dass ihr euch freuen könnt, aber naja, also ich kann da gerade nicht mitmachen. Ich freue mich gerade nicht. Und es ist auch, das ist ehrlich gesagt auch okay. Ja? Man muss sich nicht unbedingt freuen, weil sich alle freuen. Freuen ist schön, man muss aber nicht nur mitmachen, weil alle anderen sich freuen. Und trotzdem wäre es doch spannend, die, sage ich mal, die echte Osterfreude zu finden. Oder es wäre doch cool, wenn wir diese Osterfreude nicht nur heute hätten, sondern wenn wir die mitnehmen würden. Wenn die auch im Alltag gelten würde. Wenn die auch schwierige Zeiten durchsteht. Wenn wir uns auch da freuen könnten. Und soll ich euch was sagen? Es gibt diese Osterfreude. Diese Freude, die tief geht. Die so tief ist, dass sie auch noch dann da ist, wenn das Leben nicht nach Freude aussieht. Wenn das Leben gerade mit Schicksalsschlägen gepflastert ist. Freude, die auch schwierige Situationen aushält. Die gibt es. Neugierig? Wo finden wir Hinweise dazu? Wer hätte es gedacht? Natürlich in der Bibel. Und wir finden sie interessanterweise nicht bei den erfolgreichen Strahlemännern, nicht bei irgendwelchen großen Königen. Nein. Wir finden die Osterfreude bei einer Frau, die 1100 Jahre vor Christus gelebt hat. Wie kann das sein? Die Frau heißt Hanna. Und die Hanna ist eine Frau von Elkana. Ihr habt richtig gehört, eine Frau, denn er hatte zwei, der, wie gesagt, 1100 Jahre vor Christus gelebt hat. Und zur damaligen Zeit war es noch extrem wichtig, dass man Kinder bekommen hat, also für die Frauen. Wenn die Frauen keine Kinder bekommen haben, dann waren die Frauen schuld. Natürlich nicht die Männer. Wir sind da heute ein bisschen weiter. Es war ganz wichtig, Kinder zu bekommen, damit die eigene Sippe überlebt. Heute, ja, also klar, man möchte gern Kinder haben, die meisten, aber wenn nicht, ist das jetzt auch nicht der soziale Untergang. Gott sei Dank. Damals war das anders. Wenn man keine Kinder bekommen hat, das war schwierig. Und für die Frau war das eine extreme Demütigung. Und soll ich euch was sagen? Hanna konnte keine Kinder bekommen. Und deswegen konnte auch die andere Frau von Elkana, die Peninna, sich über sie lustig machen. So, ihr wisst schon, so kleines Piesacken, so kleine Bemerkungen so nebenbei. So. Wer hat Kinder? Oh, ich. Und du? Nicht. Solche Sachen, so kleine fiese Sachen. Und deswegen hat Hanna auch wenig Freude im Leben. Und einmal im Jahr gehen sie zur Hütte der Anbetung und beten an und opfern und so weiter. Und jedes Mal, wenn sie dann dahin gehen, dann wird das Opferfleisch verteilt und die Peninna, die bekommt für ihre Kinder und für sich und die Hanna sitzt da allein. Der Elkana ist ein ganz Lieber, der gibt ihr ein ganz besonderes Fleisch, um ihr auch Wertschätzung zu zeigen, zu sagen, hey, du bist mir wichtig. Aber das löst nicht das Problem. Sie kann keine Kinder bekommen. Und als sie gerade so am absoluten Tiefpunkt ist, da betet sie unter Tränen und betet zu Gott und sagt, gibt Gott ihre ganze Situation hin, wirft ihm alles hin, gibt ab. Und sie macht etwas Besonderes, sie verspricht Gott etwas. Sie verspricht nämlich, wenn sie ein Kind bekommt, wenn sie einen Sohn bekommt, dann wird sie diesen Sohn Gott weihen und ihn in den Tempeldienst geben, dass er im Tempel arbeitet. Wow, was für eine Verzweiflung. Und was für ein Versprechen. Sie gehen dann als Familie wieder nach Hause und dann steht über die Hanna geschrieben, dann ging die Frau ihres Weges und aß wieder. Also sie konnte vorher, ihr ging es so schlecht, sie konnte gar nicht essen. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass es euch so schlecht geht. Also, dann ging die Frau ihres Weges und aß wieder. Ihr Gesicht war nicht mehr traurig. Ach, ist doch schön, oder? Aber, Moment, Freunde, das ist noch nicht die Osterfreude. Das ist noch nicht die Osterfreude. Nicht mehr traurig sein ist okay, aber es ist nicht die Osterfreude. Es geht ja auch noch weiter. Um es kurz zu machen, Hanna wird schwanger. Und Hanna bekommt einen Sohn, den Samuel. Und nach der Stillzeit, 3 Jahre ungefähr, bringt sie ihn zum Tempel. Und jetzt würde man denken, naja, also besonders fröhlich kann das jetzt nicht ablaufen. Also wenn eine Mutter ihr 3-jähriges Kind in den Tempel bringt, mit der Absicht, ihn da zu lassen, das kann nicht besonders fröhlich werden. Aber sie ist nicht traurig. Sie sagt folgende Worte. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr. Denn es gibt keinen Gott außer dir, kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht so viel und hoch daher, kein freches Wort komme aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht, der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich. Er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Wow. Hanna hat sich die Freude von der Seele geredet. Hanna bekommt die echte Osterfreude. Sie bekommt die echte Osterfreude. Hanna hat eindeutig einen Einblick in Gottes Größe und Allmacht. Das hat die sich nicht mal eben ausgedacht. War eher nicht sowieso schon auf den Lippen und sie hat drüber nachgedacht, wie sie das formulieren soll. Das kam von Gott. Hanna freut sich nicht aus sich selbst, aus dem, was so in ihr ist, sondern sie wird erfüllt mit der Freude von Gott. Und soll ich euch was sagen, sie ist nicht die Einzige. Diese Freude erleben auch andere. Maria von Magdala zum Beispiel ist auch so eine Frau. Die ist ein bisschen näher an Jesus, viel näher an Jesus. Maria von Magdala ist nämlich Jesus nachgelaufen. Sie hat auch was geopfert, ihren Alltag, ihr Leben, um Jesus nachzulaufen. Und sie muss erleben, sie steht vor dem Kreuz, aber nicht so wie wir so, hey, meine Sünden sind mir vergeben, sondern sie sieht, wie ihr Herr, dem sie alles anvertraut hat, da hingerichtet wird, wie der stirbt, wie der tot ist. Sie sieht, wie er wieder abgenommen wird und wie er ins Grab gelegt wird. Und am Ostermorgen geht sie zu diesem Grab und es steht im Johannes, sie weint vor dem Grab. Und dann guckt sie rein, aber da ist kein Jesus. Da sind nur 2 Engel. Klar, warum nicht? Und dann dreht sie sich um, weil jemand hinter ihr steht und sie denkt, ach, der Gärtner, frage ich den mal, wo er Jesus vielleicht hingelegt hat. Und dann Das ist Jesus und Jesus spricht sie an und er sagt nur ein Wort. Er sagt, Maria. Und plötzlich fällt sie wie Schuppen von den Augen. Das ist mein Herr. So, weiß ich nicht, so stelle ich mir vor, nur so redet mein Herr, so redet Jesus. Und dann läuft sie zu den Jüngern, zu den anderen Jüngern und sagt, der Herr ist auferstanden. Sie wird erfüllt mit Freude. Und es gibt noch viel mehr Beispiele, der Paulus und also im Alten und im Neuen Testament. Und alle diese Personen eint, die haben eine Sache gemeinsam, dass sie an einem Punkt der Erkenntnis Gott alles hingegeben haben. Ihr Leben, ihre Zukunft, ihr Ego. Das passt irgendwie gar nicht so richtig zu uns. Ne? Das wollen wir irgendwie nicht machen. Das klingt komisch. Ich bin da selbstbestimmt. Ihr Leben, ihre Zukunft, ihr Ego. Und natürlich waren das danach keine willenlosen Hüllen. Das waren auch noch Menschen mit Verstand und mit eigenen Gedanken, aber Menschen mit einer klaren Ausrichtung in Hingabe an Gott und an seinen Plan. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Hingabe, dieses Opfer und die Osterfreude ganz eng miteinander verbunden sind, dass das zusammengehört. Ostern ist ja sowieso ein Fest der Hingabe. Gott hat sich von seinem Sohn getrennt. Er hat seinen Sohn in unsere Welt gegeben und Gott wusste, wie es hier aussieht. Er weiß es immer noch. Er hat seinen Sohn gegeben. Jesus hat seinen Willen aufgegeben und ist Gott dem Vater gefolgt, hat gemacht, was er will, obwohl er weiß, dass das wird gleich wehtun. Er hat ihm vertraut und hat seinen Willen hingegeben. Er hat gesagt, ich mache, was du willst. Und Gott hat etwas Großes daraus gemacht. Gott hat eine Rettung für uns alle daraus gemacht. Und jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir in diese Beziehung, in diese Situation hinein. Und auch wir sollen geben. Warum? Damit Gott was hat. Weil er hat ja so wenig und deswegen braucht er uns. Nee, Gott hat genug. Aber im Geben, wenn wir geben, kann Gott was viel Größeres draus machen. Wie zeigt sich denn unser Glaube? Wie zeigt sich denn, wir sagen ja, wir müssen ja eigentlich Jesus nur vertrauen. Aber wie zeigt sich das? Das Vertrauen zeigt sich im Loslassen, im Abgeben. Ich habe mich diese Woche mit einem Bruder unterhalten über die Frage, wie werde ich eigentlich meine Sünden los? Ich meine, wir Christen, wir behaupten ja vollmundig, Jesus hat uns die Sünden abgenommen. Unsere Sünden sind vergeben, klar, wissen wir alle. Aber wie werde ich denn meine Sünden tatsächlich los? Also wie kriege ich sie denn weg von mir? Was muss ich machen? Und auch das hat mit Osterfreude zu tun. Ja, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Punkt. Und du musst nichts weiter tun, als zum Kreuz zu schauen und an Jesus zu glauben. Ihm vertrauen, dass deine Sünden vergeben sind. Deine Sünden jetzt und deine Sünden in 5 Jahren immer noch. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Das Problem ist, und deswegen fühlen wir uns manchmal auch so komisch mit unserer Schuld, wir lassen nicht so gerne los. Selbst unsere Schuld lassen wir nicht so gerne los. Die opfern wir nicht so gerne. Denn erstens wollen wir die Kontrolle behalten. Ja, also ich habe da gesündigt, aber nicht so schlimm wie der. Und unter den Umständen, unter denen ich gelebt habe, also ich will jetzt nicht sagen, es musste so kommen, aber es lag schon nah. Wir wollen gern an unseren Sünden noch ein bisschen rumfeilen und so ein bisschen selber noch so ein bisschen aktiv bleiben. Wir wollen es selber noch in der Hand haben. Wir wollen uns selbst rechtfertigen. Dabei sollten wir das eigentlich dem Profi überlassen. Und das Zweite ist, wir werden unsere Sünde nicht los, weil wir es uns selber nicht glauben, weil wir im Kopf schon wieder dabei sind, dass wir darüber nachdenken, naja, das wird ja wieder passieren. Das wird ja wiederkommen. Ich werde ja wieder sündigen, ich werde ja wieder über jemanden lästern. Ja, das kann ja sein, dass das so ist. Aber wie gesagt, Jesus vergibt dir heute die Sünde und nächste Woche vergibt er dir wieder. Das ist Gnade. Dass es nicht irgendwann heißt, naja, ja, aber jetzt ist aber mal gut. Aber vielleicht ist das ja ein Hinweis, vielleicht bedeutet das ja für uns, ich gebe nicht nur meine Sünden ab, sondern vielleicht bringe ich Gott ja auch den Grund meiner Sünde. Also so nach dem Motto, Herr, vergib mir meinen Jähzorn, aber ich bringe dir auch gleichzeitig noch meine Wut und meine Verletzung. Die bringe ich dir auch noch, die würde ich dir gern auch noch mitgeben. Vergib mir meine verletzende Zunge und ich opfere dir auch noch die Sucht nach Anerkennung und Liebe. Dass mich endlich jemand wahrnimmt. Und am Ende ist jede Bitte um Vergebung auch die Erinnerung, dass ich mal gesagt habe, Jesus, dir gehört mein Leben. Jesus, dir will ich nachlaufen. Jesus lädt uns Ostern auf die radikalste und gleichzeitig liebevollste Art und Weise ein, ihm unser Leben anzuvertrauen. Und wenn du es dir zwischenzeitlich wieder zurückgeholt hast, dann vertraue es Gott neu an. Mit allen Sünden, auch dem Grund deiner Sünden, vertraue Gott dein Leben an. Und das Schöne dabei ist, Gott macht aus diesen Opfern etwas Großes. Er macht daraus Osterfreude. Eine Freude über die Gnade, das Leben und die bleibende Liebe Gottes. Und die Osterfreude ist keine oberflächliche Freude. Sie ist auch keine erzwungene Freude. Als Christ reiß dich zusammen, musst dich doch mal freuen, weil du bist doch schließlich erlöst. Jetzt guck auch so. Nee, Osterfreude ist keine erzwungene und keine gespielte Freude. Die Osterfreude ist echte Freude. Warum? Weil sie Freude ist, die von Gott gewirkt wird, die Gott selber in uns bewirkt, wenn wir vorher abgegeben haben. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.